Wir sprechen heute mit Peter Kästner, Co-Founder von DC Praetorian, der Plattform für Cybersecurity Resources, quasi das Uber für die IT-Security, also das Menschen zusammenbringt, die Security brauchen und die Experten, die Cybersecurity anbieten. Er erzählt uns ein bisschen was über Passwörter und Sicherheitspatches und E-Mails und was man machen sollte und was man nicht machen sollte. Aber er erzählt uns auch ein bisschen mehr über das Mittelmeer, Kuba und die Alpen. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, das erfahrt ihr, wenn ihr euch die Folge anhört. Er kommt aus einem großen Konzern aus der Beratung, war lange angestellt und hat jetzt kürzlich gegründet und ist neuer Mieter bei uns im Grundwerk. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt hier ist im Grundwerk und hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Peter.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Grundwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Peter, was war denn dein erster Job und was hast du da gelernt?
Oh, das ist spannend. Mein erster Job war tatsächlich, ich habe Autos geputzt. Und zwar in der Werkstatt von meinem Vater. Ich war noch ziemlich jung, irgendwas so um die 12 Jahre. Und ja, habe einfach Autos putzen müssen und dafür Geld bekommen. Und ich fand das gar nicht mal schlecht, muss man sagen.
Leicht verdientes Geld wahrscheinlich.
Ja, erstens das und vor allem auch erst einmal zu merken, okay, man muss auch für das Geld mal was tun. Und also ich bereue es definitiv nicht.
Sehr schön. Was hast du denn danach dann gemacht? Das war ja wahrscheinlich während der Schulzeit.
Das war während der Schulzeit, genau. Habe ganz normal die Schule durchgezogen, habe studiert und bin dann praktisch in die Industrie rein.
Mhm. Bist du, also ich habe natürlich ein bisschen deinen Lebenslauf gestalkt, so viel wie ich finden konnte. Aber was war denn dann so dein erster Job nach dem Studium? Was hast du denn da gemacht?
Tatsächlich in einem Startup. Also ich bin in einem Spin-off gelandet, das von einer großen amerikanischen Computerfirma praktisch ausgelagert wurde und neu aufgebaut wurde. Und das war damals wirklich, also da hat es den Namen Startup noch gar nicht gegeben. Da hieß es Spin-off von großen Firma und hin und her. Und wir bauen das jetzt alles auf und so weiter. Und das war wirklich eine kleine Firma. Also ich habe angefangen mit vielleicht 5 Leuten. Zum Schluss waren wir vielleicht 30, wurden dann aufgekauft. Aber es ist trotzdem, das war so meine erste Startup-Erfahrung, obwohl ich damals noch gar keine Ahnung von Startups gehabt habe. Ja, das Coole war eigentlich, wie ich den Job bekommen habe, weil ich habe da, also während dem Studium habe ich als Werkstudent gearbeitet und nein, wie es früher ist, man nimmt halt einfach jeden Job an, dass ein bisschen Geld mit reinfließt. Und ich habe als Wachmann gearbeitet auf einer Computermesse. Das war das, also ja, man macht den Bock zum Wärter, so nach dem Motto, man schickt einen Informatikstudent auf eine Computermesse, der die ganze Nacht alle Computer dieser Welt zur Verfügung hat. Und am nächsten Tag ist eine Dame, die an so einem Stand gearbeitet hat, die ist nicht in den Computer reingekommen, irgendwas ging nicht. Und dann habe ich ihr geholfen, in ihren eigenen Computer reinzukommen und dann kam nur noch die Frage, willst du weiter Wachmann machen oder willst du für uns arbeiten? Und ich habe gesagt, oh cool, ja, kein Problem. Und so habe ich meinen Job gekriegt als Werkstudent und nachdem ich ausstudiert habe, habe ich dort auch direkt anfangen können.
Also war Security, jetzt abgesehen von dem Wachmann, das meine ich natürlich nicht, aber Cybersecurity, IT-Security, war das schon immer dein Thema oder war es erstmal IT im Allgemeinen?
Ich würde sagen IT im Allgemeinen, aber Cyber hat mich schon immer interessiert und Cyber ist ein Kunstwort. Früher haben wir alles gehackt, aber da gab es ja kein Cyber und Hacken war auch nicht irgendwas Illegales, sondern man schaut sich das einfach mal an. Man geht da mal rein, man findet Fehler, man probiert sich aus und ja, ich glaube, IT und Cyber waren schon ganz, ganz früh bei mir wichtig, weil ich war nicht so der Spieler. Also alles, was so, alle meine Freunde hatten einen Computer und haben erstmal tausende Spiele raufgeladen, haben gespielt und gemacht und getan. Aber das fand ich irgendwie langweilig. Ich fand irgendwie, mit dem Ding kann man viel mehr machen. Und dieses viel mehr ist dann in Programmieren ausgeartet und dann irgendwann einmal Richtung Cyber gegangen.
Wie ging es denn dann weiter von deinem ersten Startup? Was kamen dann für Jobs?
Nach dem ersten Startup, nach dem ersten Job, bin ich gleich in einer großen Firma gelandet, und zwar bei Oracle. Und das ist natürlich dann, ich meine, Riesenfirma, weltweit bekannt, größte Datenbank der Welt und so weiter. Und das war für mich natürlich dann auch so von hell in dunkel, also wirklich eine komplett andere Welt. Vorher waren wir einfach ein Haufen Leute, da hat jeder alles gemacht und da hat es keine Hierarchie und gar nichts gegeben, sondern das Problem musste einfach gelöst werden. Jetzt auf einmal in einer Riesenmaschinerie eingebaut und mit Hierarchien und Chefs und so weiter. Und ich in einer Abteilung zwischen 200 anderen Abteilungen. Also ich war da so ein Rädchen, habe aber da gut reingepasst und muss sagen, habe auch sehr viel gelernt. Also es hat richtig Spaß gemacht, weil die haben einen da schon viel Freiheiten gegeben, aber es war halt einfach ein Riesenkonzert. Das war was ganz was anderes, als was ich vorher gelernt und erfahren habe.
Mhm. Und da ging es aber hauptsächlich um IT-Sicherheit. Also
damals hieß es noch Betriebssystem und Datenbanksicherheit. Also Oracle, Datenbank natürlich. Kennt jeder, aber ich habe eigentlich nur Datenbanksicherheit gemacht und mit ein bisschen Betriebssystem mit dazu. Und das war, wie gesagt, dadurch, dass man viel Freiheit hatte und viel selber auch testen konnte, spielen konnte und so weiter, konnte ich mich auch dann in dem Umfeld, also in dem Cyber- oder in diesem Sicherheitsumfeld hocharbeiten und habe sogar geschafft, ein Patent zu machen bei Oracle. Also ich habe ein Patent geschrieben für Oracle, das jetzt mittlerweile in jeder, noch immer in jeder Datenbank weltweit installiert ist. Und ja, habe einfach einen Riesenspaß gehabt.
Also hat dir schon immer gelegen, auch irgendwas Neues zu entwickeln? Und
ja, vor allem, wenn man mich von der Leine losgelassen hat, dann habe ich total verrückte Ideen gehabt und irgendeine hat halt dann auch gezündet. Also es waren noch mal ein paar blöde Ideen dabei, aber wie gesagt, wenn ich da nicht so eingeschränkt gewesen bin, habe ich manchmal echt was ausarbeiten können und das ist auch gut angenommen worden.
Wie bist du denn dann in der Beratung gelandet? Dann warst du bei Deloitte.
Genau, also das war auch so ein eigentlich eher so Zufall, weil ich war jetzt über 11 Jahre bei Oracle, habe angefangen von kleinen Support-Mitarbeiter mit an den Datenbanken schrauben und Kunden helfen, die Dinger wieder zum Laufen zu bringen und sicher zu machen natürlich und habe mich irgendwann mal hochgearbeitet zum Director Europe, Middle East and Africa. Das heißt, mehr geht in der Technik nicht. Also ich hätte gar nicht, also es war praktisch Ende der Fahnenstange und ich habe mich da wohlgefühlt. Ich habe mir da so ein kleines Nest gebaut, habe das getan, was ich wollte, konnte reisen, wohin ich wollte. Also es war einfach ein gemütlicher Job, aber ich hatte immer im Kopf irgendwie, that's it, das war's. Also ich bin Techie, ich komme in keinen höheren Level irgendwie rein. Und dann kam Deloitte auf mich zu und hat gesagt, wir würden gerne Cybersecurity hier in Deutschland aufbauen für Regierung und Verteidigung, ob ich nicht Lust dazu hätte. Und dann habe ich mir gedacht, nein. Bei Oracle geht es nicht mehr weiter. Es ist zwar schön, es ist toll, aber ich bleibe halt einfach auf der gleichen Position. Da habe ich einfach die Gelegenheit beim Schopf gepackt, bin zu Deloitte gewechselt. Also das war wirklich Zufall, kann man sagen. Aber die sind auf mich zugekommen. Also ich wäre wahrscheinlich entweder zu bequem, zu faul oder wäre gar nicht auf die Idee gekommen, hier zu wechseln, weil mir ging es eigentlich gut. Hatte meinen Spaß, Firma war cool, Leute waren cool und hätte man mich jetzt nicht von außen, ich nenne es jetzt mal bedrängt, glaube ich, wäre zu doof gewesen, den Schritt zu machen, selber zu machen.
Wenn du sagst, dann ging es um Security für Verwaltung und Staat und das war dann ja wahrscheinlich nochmal eine Nummer extra, oder?
Ja, gut, Security habe ich eigentlich schon immer gemacht. Denn Datenbanken sind ja auch in Regierungen und Militärs mit drin. Also da hat sich nicht viel geändert. Aber dieser Aufbau, das war was Neues. Also ich fange jetzt praktisch hier von der grünen Wiese an. Da ist nichts, da gibt es niemanden. Mach mal, bau mal ein Team auf, bau mal ein Business auf, mach mal Connection und so weiter. Das war eigentlich das Spannendste an dem ganzen Ding. Und ich glaube, Deloitte hat mich auch aus Oracle rausgefischt, weil ich habe das bei Oracle schon mal gemacht, so einen Aufbau, aber unbewusst. Ich habe einfach um mich herum eine Community über Security aufgebaut, eine weltweite Oracle Security Community, aber eher aus Spaß, weil ich gern mit Leuten gearbeitet habe und dann tolle Events in allen möglichen Ecken und Enden dieser Welt gemacht habe. Aber das war eher so, ja, also so ein Spaßfaktor. Und irgendwie haben die das mitgekriegt, dass ich anscheinend gut darin bin, Sachen aufzubauen. Die haben gedacht, dann holen wir uns den, der soll uns doch mal Regierung und Verteidigung. Also mir ist erst im Nachhinein gekommen, ja, anscheinend hat die das überzeugt, dass ich so vom Stegreif innerhalb von einem Jahr 150 Leute aufbauen konnte. Anscheinend hat ihnen das gefallen. Aber es ist mir, wie gesagt, erst nachher aufgefallen.
Ja. Aber dann ging es ja noch weiter. Du bist ja nicht bei Deloitte geblieben.
Genau, der Grund war einfach, ich meine, ich habe von Deloitte zu KPMG gewechselt. Also praktisch von grün auf blau. Im Endeffekt sind das ja alles die gleichen. Die Big Fours arbeiten auch gleich. Prinzipien sind gleich. Alles ist dasselbe. Aber bei Deloitte durfte ich halt nur Regierung und Verteidigung machen. Und KPMG hat gesagt, und genau sowas brauchen wir bitte für ganz Deutschland, für alle Industrien. Dann war ich noch offener. Das heißt, bau wieder etwas auf und jetzt aber ohne Einschränkung. Und das fand ich dann cool, weil ich mir gedacht, gut, dann muss ich jetzt nicht nur mit irgendwelchen Militärs und Regierungen sprechen und irgendwelchen Ausschreibungen folgen, sondern ich kann jetzt anfangen, wo ich will und jeden. Ob es jetzt Automotive ist oder Aeroplanes, was auch immer. Ich kann einfach da durchstarten und habe keine Einschränkungen. Hat mir wieder gefragt, hat wieder meinen Spielplatz gehabt, bau was auf, hier hast du keine Einschränkung, mach was du willst, Hauptsache es ist erfolgreich zum Schluss. Musste ich natürlich fast wechseln.
Ja, und das hat ja auch ganz gut funktioniert, oder? Also der Aufbau eines solchen...
Definitiv. Also ich habe wieder praktisch auf der grünen Wiese angefangen, habe dann München aufgebaut. Wir haben dann mehrere Standorte. Also es war eine echte Aufbauarbeit. Und ich muss sagen, das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, erst so zu die Leute in KPMG-Zeiten ist mir aufgefallen, dass mir genau das Spaß macht. Also nicht nur, ich fokussiere mich jetzt nur auf die Technologie und drücke jetzt irgendwie Datenbanken, Betriebssysteme oder sonst was durch, sondern so Aufbauarbeiten. Da ist noch gar nichts, da ist noch niemand und dann zum Schluss bist du ein Team mit 250 Leuten deutschlandweit verteilt, mit allen möglichen Aufgaben, in allen möglichen Industrien, mit verschiedenen Standorten. Das hat mir irgendwie gefallen. Keine Ahnung, aber irgendwie habe ich auch ein Händchen dafür gehabt. Auch für Leute, auch Leute begeistern, ins Team bringen und so weiter. Also ich hatte auch ehrlich gesagt nie Probleme mit Recruiting. Also vielleicht, weil ich jetzt nicht dieser klassische Big Four Partner-Typ bin, sondern einfach eher so Hände in der Hosentasche und mit Leuten das mache, was uns gefällt. Aber Recruiting-mäßig hatte ich echt keine Probleme. Und das hat mir immer geholfen, Teams von 0 auf 150 plus aufzubauen. Da irgendwie habe ich gedacht, oh, das macht mir Spaß, das kann ich. Wenn es dann irgendwann einmal so wie die Aufbauarbeit vorbei ist und eine feste Struktur, dann wird es mir, glaube ich, irgendwie langweilig. Also immer zu den Zeiten, wo dann alles so gesetzt war und erfolgreich war und dicke Gruppen aufgebaut war, ist irgendwie so, was machen wir jetzt? Mal wieder umschauen.
Ist dann dein Sabbatical gekommen daraus, dass du
ja, gesettelt warst? Ja, jetzt nicht wegen am Aufbau, sondern eher wegen den, ich sage jetzt mal, Big Four Voraussetzungen. Also, oder Anforderungen. Ich meine, die sind cool, die sind super, das ist gar keine Frage, darf man sich auch gar nicht beschweren. Man lernt verdammt viel dort, man hat eine Menge Freiheit, alles in Ordnung, aber es werden halt doch 80 Stunden in der Woche verlangt und 7x24. Also da gibt es einen Urlaub ohne Laptop, kann nicht sein. Oder man wird angerufen und egal, ob es in der Nacht um 3 ist und 4 Uhr, muss die Antwort da sein. Also in diese Maschinerie bin ich rein, das hat mir gefallen, das war alles in Ordnung, eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann habe ich gemerkt, das geht jetzt nicht mehr lang gut. Und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war einfach ein Gespräch mit einem Kunden, wo wir uns ganz normal unterhalten haben, sind so übergesetzt, haben geredet. Und dann hat der Kunde gesagt, der läuft da Blut aus der Nase. Und dann habe ich habe sicher mal gemerkt, dann gesagt, helles Blut, interessant. Sollt doch mal hier einen Doktore fragen. Und der Doktore hat dann gesagt, naja, mit Ihren Blutdruckwerten wundert es mich, dass Sie überhaupt hier auf eigenen Beinen hier reingekommen sind. Dann hat er gesagt, Sie müssen jetzt was machen. Und dann habe ich auch dann so langsam umgeschaltet, okay, geht vielleicht eine gewisse Zeit gut, aber irgendwann einmal kippt man einfach weg oder was auch immer und das ist nicht wert. Und habe gesagt, nö, dann bin ich jetzt in einem Alter, da könnte ich jetzt mal so ein Sabbatical einlegen. Bei den Big Four ist es ja auch nicht so, dass man nur für schmales Geld arbeitet, also da hat es dann auch nicht gefehlt. Und da mache ich jetzt einfach ein Sabbatical. Und blöderweise dazu muss man noch sagen, habe ich eine Bucketliste gefunden, die ich mit 18, 19 Jahren geschrieben habe.
Sehr cool.
Und das war so nach dem Motto, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon ein Sabbatical mache und ein Jahr wirklich mich komplett rausnehme, dann arbeite ich diese Sabbatical-Liste ab, einfach weil sie da ist, weil ich sie gerade gefunden habe und macht bestimmt einen Haufen Spaß. Und so ist eigentlich mein Sabbatical zustande gekommen. Also wahrscheinlich auch wieder so aus einer Laune heraus, ab einem gewissen Grad, einem Sättigungsgrad, wo man sagt, okay, der Aufbau ist jetzt fertig. Was kommt als nächstes? Und dann kam Sabbatical.
Was hast du da gemacht?
Oh, da sind ganz verrückte Sachen drauf. Also wirklich, wirklich total verrückte Sachen. Noch habe ich nicht alle durch, aber also jetzt nur, um mal ein paar Beispiele zu geben. Ich wollte selber mit einer eigenen Crew als Kapitän durchs Mittelmeer segeln, auf den Spuren von Odysseus. Also so, also jetzt nicht, ich setze mich auf ein Boot, sondern selber eine eigene Crew als Kapitän, eigenes Boot, mit alles, eigenes Boot, ein Charterless, aber selbstverantwortlich mit allem drum und dran oder mit einer 1960er Norton, mit einem alten Motorrad praktisch einmal rund um Kuba fahren. Also eigentlich das gleiche Motorrad, was Che Guevara genutzt hat, um nach Südamerika zu fahren, mit dem einmal um Kuba rum, also wirklich einmal im Kreis fahren. Oder ein Buch schreiben, war auch auf der Liste gestanden. Oder zu Fuß über die Alpen. Also praktisch hier in München am Marienplatz anfangen und in Venedig wieder ankommen. Das waren so ein paar so verrückte Ideen. Also es waren nur ein paar von denen, ja. Und einige habe ich durchgezogen, einige hat zeitlich nicht ganz hingehauen, aber die kommen definitiv noch. Und manche Sachen, muss ich sagen, wow, hat echt super funktioniert, hat auch echt Spaß gemacht und ja, sogar das Buch hat funktioniert. Ich habe innerhalb von einem Jahr ein Buch geschrieben, ohne Druck, ohne Abgabetermin, gar nichts, weil ich habe das Ding erst einmal geschrieben und wo es fertig war, habe ich es erst im Verlag gegeben. Also ich habe mich von niemandem stressen lassen, terminlich drucken lassen, gar nichts. Ich habe das Ding einfach geschrieben und habe gesagt, so, bin fertig damit und hätte auch nicht gedacht, dass das klappen würde, weil ich ehrlich gesagt nur geschrieben habe, wann ich Bock hatte. Also keinen Zeitplan gehabt, keinen Deadlines gehabt, gar nichts. Manchmal habe ich 2 Wochen überhaupt keine Idee gehabt. Manchmal ist es in einem Tag 20 Seiten geflossen. Einfach so, wie es gekommen ist. Das war Output vom Sabbatical.
Sehr cool. Und in einem Sabbatical macht man sich ja wahrscheinlich auch sehr viel Gedanken, wie es weitergeht, so mit der Zukunft, oder?
Ja, vor allem am Anfang macht man sich erst einmal Gedanken, was war alles, und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, so nach dem Motto. Mhm. Und dann kommt man auch mal endlich zur Ruhe. Und wie gesagt, gerade so mit der, ich komme ja aus der IT, aus der Technik, also die ersten 3 Tagen kein Handy und E-Mail. Ich habe fast Entzugsentscheidungen bekommen. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran, dann legt man auch den Fokus auf andere Themen. Und irgendwann einmal so ab der Hälfte des Sabbaticals oder gegen Ende, dann denkt man sich, okay, ist cool, ich kann es ja auch noch länger machen, aber was machen wir danach? Und da komischerweise denkt man dann ein bisschen anders. Also das ist dann nicht mehr so, oh, große Firma, schnelle Autos, Firmenwagen, Sekretariat, mit, da hat man auf einmal ganz andere Prioritäten. Und das fand ich sehr spannend und hier bin ich.
Ja, genau, das hat dich dann letztendlich zu uns ins Grundwerk geführt, weil du Co-Founder bist von einer eigenen Security-Plattform, die Ressourcen vermittelt für Cybersecurity.
Genau, kann man sagen. Also ich habe praktisch 2 Firmen gegründet. Einmal meine eigene, die macht Managementberatung für das Thema Cybersecurity. Und eine, also Co-Founder, zusammen mit einem guten Freund und alten Bekannten über die also praktisch eine Plattform, die Cybersecurity-Ressourcen vermittelt. Also wir sind Projektausstatter, also keine Headhunter oder so, sondern wir helfen Firmen, die IT oder IT-Cybersecurity-Experten brauchen, mit der Vermittlung, und da haben wir ein sehr, sehr großes Netzwerk. Und Davide, also der gute Freund von mir, der war in der gleichen Situation, der hatte einen sehr hohen Posten bei Siemens und hat aber auch irgendwann einmal, ich sage jetzt mal, Reißleine gezogen, und wir haben uns nicht zusammen getroffen und gesagt, wir gründen jetzt die Firma, sondern wir kennen uns schon seit bestimmt 10 Jahren und haben einfach so mit Ideen gesponnen irgendwann mal, hey, warum machen wir das nicht zusammen? Wir wissen, dass wir, wenn wir in einem Raum mal eingesperrt sind, dass wir uns nicht spätestens nach 12 Stunden die Köpfe einhauen, sondern wir kommen gut aus miteinander, auch privat und geschäftlich. Also ja, warum machen wir das nicht? Weil das ist eine, ehrlich gesagt, eine Marktlücke. Und so haben wir eigentlich angefangen, dann praktisch diese Plattform zu bauen.
Jetzt erzählst du uns ja manchmal auch am Mittagstisch ein paar Stories von Cybersecurity. Da müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen was hören, bevor wir noch ein bisschen mehr hören über deine Gründung. Also wenn du solche Security-Fälle hast oder vielleicht machen wir es noch konkreter. Vielleicht Startups, die wachsen und auch einen Technologie-Hintergrund haben und was Technologisches entwickeln. Auf was sollten die denn achten, wenn es um Cybersecurity geht?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zuerst Cybersecurity. Ich mache das ja schon jetzt seit über 25 Jahren. Bin richtig alt schon, aber habe auch so die eine oder andere Story schon hinter mir. Also diese sogenannten War Stories, die man aus dem wahren Leben erzählen kann, die sind super spannend, und manchmal hört sich das an wie so ein Film, wo man echt denkt, da ist jetzt da irgendwo steht doch einer mit der Kamera, weil das ist jetzt echt wie so ein Actionfilm und so weiter. Aber aufgrund dieses Jobs muss ich mich natürlich auch im Untergrund bewegen. Das heißt, ich bin zwar auf der guten Seite und helfe den Firmen, sicher zu werden und versuche, Sicherheitslösungen zu finden, aber um das zu können und das zu verstehen und vor allem um auch seine Gegner kennenzulernen, ist man natürlich auch im Untergrund unterwegs. Und da kriegt man so einige Sachen mit, genauso so in Richtung Startup, Neugründung, neue Firmen, kleine Firmen, SMEs, Small Medium Businesses oder hier KMUs, wie sie so schön heißen. Da sieht man eigentlich, was auch dort passiert. Und jeden, den ich jetzt in dem Startup-Umfeld kenne und kennengelernt habe, die waren also, oh, wer will mir denn was antun? Wir sind doch so klein, wir machen doch nur von Mode bis Webseiten, das tut doch keinem was. Wir sind ja uninteressant. Aber wenn man sich da mal im Untergrund umhört und dann mal sieht, für was gezahlt wird, also für illegale Sachen gezahlt wird, zum Beispiel, das Startup ist sehr interessant, das könnte was werden, würde uns aber auf dem Markt stören, also schießen wir es ab. Dann wird ein gewisser Obolus dafür gezahlt und die Startup geht sang- und klanglos unter mit allem, weil es technische Probleme hat oder irgendein eine Regulatorie oder Gesetz verstoßen hat und so weiter, und geht unter und ist weg vom Markt. Und die sagen, ja, es hat nicht gelaufen, machen wir anders. Aber dass das vielleicht ein bisschen angeschoben war oder zumindest irgendein Mitbewerb oder ein großer dafür bezahlt hat, dass man denen Steine in den Weg legt, so weit denken die gar nicht. Oder andersrum, im Untergrund findet man zum Beispiel viele Informationen darüber, ein Startup ist wirklich gut, hat eine innovative Technik, total genial, könnte echt jetzt als Unicorn durchgehen, aber der Code wird geklaut, weil die haben noch kein Geld fürs Patentieren, die haben noch kein Geld für sichere Systeme und so weiter. Den klaut man praktisch die Kronjuwelen unterm Hintern weg, und irgend so ein Großer implementiert den dann, zieht natürlich mit seiner ganzen Lobbyarbeit, Marketingmaschinerie und sonstiges, zieht am Markt davon. Das kleine Startup hat keine Chance, weil es dann auf einmal heißt, ja, so ein großer IT-Hai, macht das auch. Also ist man weg vom Markt. Und da denkt aber keiner dran, dass das vielleicht ein bisschen unterstützt war oder dass vielleicht einer vom Mitbewerb dafür gezahlt hat, um solche Situationen herbeizurufen. Das fällt den meisten, also so weit denken die Startups gar nicht. Die halt sagen, boah, ich habe eine tolle Idee, ich bin der Einzige auf dem Markt, ich mache das jetzt und auf einmal ist der Source Code weg. Und wenn der einmal weg ist, dann ist man als Startup nichts mehr wert. Also wir sollten die Startups ein bisschen sensibilisieren, dass ja, auch wenn ihr denkt, ihr seid nicht so interessant, auch wenn ihr denkt, ihr seid noch nicht so weit oder keiner will euch was, vielleicht will einfach einer nur, einfach jemand nur eure Idee, euer Source Code oder einfach will nur, dass ihr vom Markt verschwindet. Und das ist ein Service im Untergrund. Und da klingeln dann bei mir schon so die Alarmglocken, wenn ich mir denke, okay, Startup und Cybersecurity, eigentlich will man sich mit dem Blödsinn gar nicht beschäftigen, aber man kommt zwischen die Räder, einfach weil man dieses Thema nicht ernst genommen hat.
Wie kann man sich denn schützen? Also ich meine, wenn jetzt ein Startup anfängt, Programmcode zu bauen, dann wird das ja wahrscheinlich irgendwo in der Cloud liegen. Also irgendwo bei einem Anbieter, zum Beispiel bei Amazon, bei AWS oder bei...
Muss ja nicht sein.
Nee, genau. Aber wenn es da liegt, ist es denn dann schon mal sicherer, als wenn ich es jetzt...
Nee, also fangen wir mal als Security an. Es gibt kein sicheres System, ganz einfach. Es gibt nicht absolute hundertprozentige Sicherheit, gibt es nicht. In meinem Business sagt man eigentlich immer, es gibt nur Leute, die gehackt wurden oder die es nicht wissen. Dazwischen gibt es nichts. Und bei den Startups ist so, man muss ja nicht immer alles gleich in der Cloud entwickeln, aber es scheitert ja, wie soll ich das ausdrücken, es scheitert ja nicht immer an den Security wo man sagt, boah, ich brauche ein hardcore abgesichertes System mit, was weiß ich, Überwachungsmechanismen. Ja, das ist schon sicher, aber es gibt trotzdem immer irgendwelche Profis, die kommen auch dort rein, wenn sie wollen. Die Sache ist, viele machen ja gar nichts. Das heißt, keine gepatchten Systeme. Die AWS ist mit Standardzugangspasswörtern, also katastrophale Umgebung und keine Sicherheitspatches installiert, sensible Informationen werden über unverschlüsselte E-Mails verschickt und dergleichen. Also wir reden hier gar nicht von irgendwie einem sicheren Umfeld, sondern wir reden einfach von Banalitäten, wo man sagt, okay, wenn einer wirklich sowas Cooles entwickelt, warum schickt er dann die Idee über seinen GMX-Account unverschlüsselt? Also da muss ich sagen, wenn die dann weg ist, dann braucht man auch nicht zum Heulen anfangen. Und es sind so Kleinigkeiten, die man eigentlich machen kann. Und ich würde jetzt auch im Startup sagen, ihr müsst jetzt nicht 100.000 Euro in Security investieren. Erst einmal habt ihr die nicht und zweitens ist es mit Haubitzen auf Spatzen geschossen. Aber diese Basics, diese Grundsachen, Updates von den Betriebssystemen, kann man das nicht zu Hause, also praktisch on-premise entwickeln und dann vielleicht später in die Cloud schieben? Solche Themen sollten Sie sich einfach mal überlegen und das wird schon sehr, sehr viel helfen, weil 9 von 10 Angreifern kann ich abhalten mit Basics. Den einen, also wie gesagt, wenn ich einen Profi vor mir habe, da habe ich keine Chance. Punkt, ist so. Aber nicht alle Profis werden immer nur auf Startups angesetzt. Also, aber wenn schon jedes 16-jährige Schulkind mit Standard-Toolkits aus dem Internet in dein Startup einbrechen kann, dann hat man was falsch gemacht. Ganz einfach.
Jetzt kenne ich selbst eine Geschichte aus einem Bekanntenkreis, wo bei einem Mittelständler wirklich die Daten einmal geblockt waren. Also komplett kam nicht mehr dran an die eigenen Daten und es gab eine Lösegeldforderung tatsächlich. Was macht man denn dann? Also was tut man denn dann? Soll man dann zahlen oder?
Also im Idealfall zieht man seinen Business Continuity Management Plan raus, seinen Notfallplan und agiert aufgrund der Punkte, die ich mir vorher schon überlegt habe, weil ich habe ja vorher natürlich schon Backups gemacht, die natürlich auch getestet und kann sofort weiterarbeiten. Hier wären wir aber genau bei dem Punkt, das hat doch keiner gemacht. Dann heißt es immer, oh Gott, jetzt sind meine Daten weg. Ja, ist ja kein Problem, dann habt ihr auch Backup. Naja, wir haben zwar ein Backup, haben es aber nie getestet. Oder eigentlich haben wir kein Backup, weil wir haben gedacht, das ist ja alles sicher in der Cloud. Also dann kommen dann Sachen auf den Tisch, wo man echt die Hände über den Kopf schlägt und sagt, echt jetzt? Und das nennt ihr Firmenführung, also ja, ist aber meistens, also oft so, wirklich. Und was macht man dann? Naja, was willst du den Leuten raten? Ist, dass sie das Lösegeld zahlen? Ich meine, teilweise kenne ich Lösegelder, die in Millionenbeträgen gefordert werden. Wie willst du die abschreiben? Kannst du im Finanzamt sagen, ich habe jetzt 3 Millionen Euro Lösegeld in Bitcoins gezahlt? Kann ich das auf Bürobedarf buchen? Oder ich meine, erstens, wie will ich es abschreiben? Zweitens, ich meine das nicht. Das ist ja praktisch illegal. Ja, also du förderst ja hier praktisch den Untergrund oder ja, kannst dann Terrorismusfinanzierung, also du weißt nicht, was mit dem Geld passiert, aber ja, im Endeffekt kannst du eigentlich nur noch beten, dass du irgendwie einen Ausweg findest, um deine Firma wieder hochzukriegen. Viele zahlen, muss man sagen, also eigentlich eher hintenrum und wenn man zahlt, kriegt man sogar die Verschlüsselungskeys, also es ist nicht so, dass man zahlt und man verloren hat. Also man kriegt wirklich die Schlüssel, weil die haben ja auch ein Business. Die haben ja auch, die wollen ja, dass das Business dieser Erpressung weitergeht. Also geben die auch die Schlüssel raus. Also viele zahlen, weil sie keine andere Chance haben. Viele versuchen noch einigermaßen, um die Runden zu kommen, wenn sie ein bisschen Backup oder irgendwie jemand haben, der sich um die Systeme kümmert. Also im Endeffekt eine Lösung gibt es dafür nicht. Und da muss ich aber auch gleich dazu sagen, bitte lasst euch keinen Blödsinn einreden mit irgendwelchen Cyberversicherungen oder so einem Blödsinn. Das ist alles nur, das ist ja wie ein Pflaster auf einen leckenden Feuerwehrschlauch. Also das funktioniert erstens nicht und zweitens, das, was dann gefordert wird, kriegt man eh nicht raus als Geld. Man kriegt ein bisschen Schmerzensgeld, damit man die Forensiker bezahlen kann. Aber bei solchen Vorfällen ist Imageverlust das Größte. Also den Imageverlust, also wenn man da mal in der Presse steht, man wurde gehackt, alle Kundendaten sind verloren und so weiter. Das zu reparieren, das ist teuer und das deckt keine Versicherung.
Gibt es denn da Profis, die man dann anrufen kann und einfach mal helfen können und schauen, was da überhaupt passiert ist?
Definitiv. Also es gibt eine ganze Szene dafür, die heißt dann praktisch Incident Response. Also es sind dann Leute, die kann man dann praktisch aktivieren, die sind genau für solche Fälle vorbereitet. Die verhandeln mit den Erpressern, die drücken die Erpressungssumme runter, die gehen mit der Polizei auf Spurensuche. Also die sichern auch die ganzen Daten, damit man auch wirklich einen Beweis hat, wie eingebrochen wurde, worüber, also über welche Lücke das alles passiert ist. Also ja, da gibt es die ganze Szene innerhalb der Cybersecurity Community, die sich nur um solche Themen kümmert und sogar proaktiv. Also man kann sogar mit denen eine Art Vertrag abschließen, so nach dem Motto, wenn es mich mal erwischt, möchte innerhalb von 4 Stunden einen Jahr. Und kostet natürlich alles was, aber definitiv. Es ist praktisch die reaktive Seite von Security. Also es gibt ja proaktiv, ich mache etwas, das kein einbricht bei mir. Und reaktiv, also wenn was passiert ist, das Kind im Brunnen gefallen ist, die helfen mir dann raus. Also es sind praktisch 2 Seiten.
Und die findet man wahrscheinlich auch über eure Resource-Plattform, oder?
Zum Beispiel. Also wenn jemand daran Interesse hat, unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, bieten genau solche Services an. Und die kann man auch dann über uns praktisch finden und sich mit denen zusammentun. Und wir helfen praktisch dabei, diejenigen, die suchen und diejenigen, die sowas anbieten, miteinander zu verbinden.
Jetzt gehen wir mal auf eure Gründung zurück. Wie war das denn beim Gründen so? Also nachdem du ja eigentlich dauerhaft angestellt warst in deinem Berufsleben, plötzlich jetzt selbst Unternehmer zu sein, zu gründen und zu führen. Wie war das denn für dich?
Also für mich persönlich, das war total spannend. Also ich habe echt einen Spaß dabei gehabt. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn man im Unternehmen verpackt ist, ja, und ich sage jetzt mal, ab einer gewissen Position links und rechts nur noch Watte ist, da kriegst du eigentlich gar nichts mehr mit. Und jetzt auf einmal gründest was, da kommt der erste Brief vom Finanzamt, so, oh cool, was wollen denn die? Und dann, naja, nenne ich immer toll. Aber für mich war jeder Brief vom Finanzamt war schon spannend, weil ich hatte ja sowas noch nie gehabt. Und dann das Ganze mit also Urkunden und tralala, also B-Urkunden und das Ganze aufsetzen und dann, ja, wo sitzen wir eigentlich? Keine Ahnung, wir sitzen ja alle zu Hause mit dem Laptop. Ja, und das sind so Sachen, also ich habe verdammt viel gelernt und ich muss sagen, ja, wahrscheinlich lagen sich einige an den Kopf, aber ich habe bei manchen Sachen Spaß gehabt, wo jeder denkt, Gottes Willen, das wollte ich eigentlich loswerden. Also bestes Beispiel, ich bin letzte Woche im Ausland gewesen beruflich und ich musste meine Flüge selber buchen. Das habe ich ja. Ja, also ich sag jetzt einfach mal, Reiseplanung, Reisekosten, das habe ich ja nie gemacht. Ich bin irgendwo umeinander gehabt und habe gesagt, ich bin nächste Woche in London, enter, und dann wurde alles erledigt. Mein Ticket wurde auf mein Handy geladen, es wurde alles bezahlt. Also der Parkplatz war schon reserviert. Ich bin nur noch durch den Flughafen, durchs Gate durchgegangen, ohne Kontrolle. Es war gigantisch, ja. Und jetzt stehe ich auf einmal da, ja, wo muss ich jetzt da eigentlich hin? Oder ja, kommst du in London an und denkst, hast du noch eigentlich ein Hotel gebucht? Da habe ich da nicht so, wow, cool, jetzt ja, find da mal eins, ja. Und also das war jetzt dann auch nicht so einfach. Also das hat dann auch am Anfang mir gedacht, bin ich doof? Und dann irgendwann, das macht aber jetzt richtig Spaß. Jetzt kümmere ich mich um Reiseplanung, um Reisekosten, um lauter solche Sachen, wo ich mir vorher ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht habe. Und jetzt auf einmal muss ich alles selber machen. Aber muss sagen, bei solchen Dingen noch sogar bei Finanzamtbriefen habe ich noch meinen Spaß, weil ich immer überall noch was dazulerne.
Das hört sich sehr spannend an. Ich verstehe das total. Wenn man in so einem großen Gefüge ist von Großunternehmen, wo alles organisiert ist und hat man wenig Bezug zu den kleineren organisatorischen, administrativen Sachen. Du hast ja gesagt, du hattest immer Assistenten und da warst du natürlich immer bestens versorgt.
Genau, und ich sage jetzt mal, normale Arbeitsabläufe, Prozesse, die kriegt man ja gar nicht mit oder sieht die gar nicht. Also Beispiel Rechnung schreiben. Ich habe noch nie eine Rechnung geschrieben. Ich bin einfach zum Kunden gegangen und zurückgekommen. Die haben das alles schon im Hintergrund gelöst. Jetzt auf einmal muss ich eine Rechnung schreiben. Und dann auf einmal muss ich, oh, wenn man eine Rechnung ins Ausland schickt, da muss ja noch ein spezieller Satz drunter. Habe ich nicht gewusst. Ja, schau mal nach. Also das waren so Sachen, da habe ich bei jedem kleinen Schritt was dazugelernt. Aber ich glaube, das ist eher so, es betrifft jetzt mich persönlich, weil ich aus diesen großen Maschinerien von Firmen komme, aus diesen riesen Industrien mit über 200.000 Mitarbeitern. Das ist natürlich ganz was anderes. Jemand, der vielleicht im Startup, also wirklich nach der Schule ein Startup gründet, die kennen ja diese Seite nicht. Für die ist das normal. Für mich war das nicht normal. Und vielleicht auch aus Dummheit kann man sagen, hat mir das auch noch Spaß gemacht. Mit Sachen konfrontiert worden, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Und das war vielleicht das Spaßigste an dem ganzen Thema.
Wie habt ihr denn eigentlich vom Grundwerk erfahren?
Eigentlich zufällig übers Internet, weil ich nach einem neuen Büro gesucht habe. Und zwar, wir sind schön langsam gewachsen und dann haben wir gedacht, okay, was ich definitiv nicht will, ist irgendwie ein Büro, wo alle rein müssen und Büropflicht und so. Aus diesem System bin ich ja entflohen. Und dann haben wir gedacht, nee, ich will so eine Art Homebase haben. Irgendeine coole Location, wo man sich einfach mal treffen kann, Kaffee trinken kann, mal quatschen kann, über irgendwas reden, aber nur, wenn man will. Also nicht so fest. Ich habe einen Sitzplatz, musste jeden Tag um 8 Uhr erscheinen. Habe ich mich im Internet ein bisschen umgeschaut und da kam dann das Grundwerk auf. Und da haben wir gedacht, boah, das ist ja fast wie so eine Community, meine Hoffnung war natürlich auch, Leute dort zu treffen, die mit den gleichen Themen wie ich zu kämpfen haben oder sie vielleicht schon gelöst haben und vielleicht ein bisschen was von denen zu lernen. Weil, wie gesagt, ich komme aus einer komplett anderen Welt und fand das einfach cool. Da habe ich gedacht, fragen wir mal, schauen wir es uns mal an, fragen wir einfach mal, kostet ja nichts, so nach dem Motto mal vorbeischauen, Handy schütteln und schauen, wie das da überhaupt zugeht. Ich habe ja auch keine Ahnung gehabt, was das ist, wie das funktioniert, wer da drin ist und muss aber sagen, war echt positiv überrascht. Deswegen bin ich jetzt auch hier.
Ja, sehr schön, Peter. Ihr seid ja unsere neuen Mieter, the new kids on the block. Und da freuen wir uns natürlich super drüber, weil das natürlich auch für uns ein spannendes Thema ist, das Cybersecurity. Wir haben da ja auch schon mal ein bisschen gesprochen, dass wir dazu mal eine Veranstaltung machen wollen hier im Grundwerk. Irgendwann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und vielleicht auch mal ein paar Tipps und Tricks für Mittelständler zu geben. Natürlich auch, was Gründer tun können, um sich abzusichern, ohne gleich Millionen in die Hand nehmen zu müssen oder das Rundum-Sorglos-Paket zu buchen. Ich glaube, das wäre wirklich sehr spannend und das behalten wir mal im Auge und das kündigen wir natürlich dann auch im Podcast mal an. Eine Frage habe ich noch auf jeden Fall, nämlich dein Tipp für Gründer in der Gründung. Was hast du denn jetzt schon gelernt oder was war denn eine Besonderheit, die du jetzt vielleicht anders machen würdest oder wo du auf jeden Fall mehr Fokus drauf legen würdest? Was würdest du anderen Gründern raten?
Also ich bin ja kein so ein Seriengründer oder der das 15 Mal durchgezogen hat, mit 20 Firmen aufgebaut hat. Also ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin, dir in die Richtung Tipps zu geben. Was mir aufgefallen ist, also eine ganz einfache Sache, einfach machen. Also wenn man aus einer großen Industrie kommt und dann überall bestimmte festgefahrene Prozesse hat und Erlaubnisse ja oder nein und hier, das darf man nicht und man ist in so einem Schubladensystem. Und beim Gründen selber, nö, mach einfach. Also da gibt es Leute, die haben tolle Ideen, die haben super Sachen und zieh es durch, probier's. Und ich glaube, wir sind hier in einem Land auch, wo dieses Probieren nicht so einfach ist. Ich meine, in anderen Ländern kann man dann mal 2, 3 so Sachen gründen, da gehen halt 2 schief, also was heißt schief, funktionieren halt nicht, man macht halt weiter. Hier, glaube ich, haben die Leute eher Angst vorm Versagen. Und nee, beim Gründen, probiert es, macht es. Ich meine, ich bin die absolute Pfeife, was Buchhaltung betrifft, aber ich freue mich über Finanzamtbriefe und mache meine eigene Buchhaltung. Ich habe das gelernt. Ich habe es einfach gemacht, auch wenn ich vorher null Ahnung hatte. Also einfach den Mut haben und wenn man eine Idee hat, wenn man was wirklich will, wenn es vielleicht im besten Fall deine Leidenschaft ist, zieh es durch, mach es einfach. Kann gar nichts passieren, außer dass vielleicht nicht funktioniert und mach was anderes. Aber es ist jetzt kein Beinbruch, im Gegenteil. Und ich glaube, bei jedem Kickback oder bei jedem Problemchen, was man hat, wächst man eher, anstatt daraus einen Nachteil zu ziehen. Also mein Tipp ist einfach, mach, ziehst durch, hau rein.
Sehr gut, das kann ich nur unterstützen. Ich glaube, die Lernkurve, die man beim Gründen hat, ist einfach massiv. Und es kann ja nur helfen bei allen weiteren Schritten, ob man nun später wieder in eine Anstellung geht oder was Neues gründet. Es gibt kein Versagen, es gibt eigentlich nur Lernen. Und ich glaube, aus jedem Schritt, den man als Gründer tut, kann man unendlich viel lernen. Und ich glaube, die kurze Zeitspanne, die man in der Gründung verbringt, die bringt so viel mehr als viele Jahre in einem Großkonzern, in großen Unternehmen und man hat einfach viel schnellere Lernzyklen und versteht auch viel schneller, wie die Businesswelt sich dreht.
Also auch in der Konzernwelt, da lernt man auch viel. Also ich habe super viel gelernt dort, hatte auch meinen Spaß dort. Ist jetzt nicht alles black and white, also alles schlecht oder gut, aber man lernt viel. Aber in der Gründerszene oder in diesem Bereich, wo ich jetzt gerade bin, auch in dieser Zeit, Das ist so vielfältig. Ich mache heute Buchhaltung, morgen male ich irgendein Plakat für eine Werbung, übermorgen rufe ich einen Kunden an, dann bin ich irgendwo unterwegs. Ich brauche ungefähr alles. Also ich komme mir irgendwie vor wie der Hausmeister in meinem eigenen Unternehmen. Aber weißt du was? Es macht Spaß. Ja. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste dabei. Es macht einfach Spaß. Ich freue mich. Jeden Tag, auch wenn irgendwas kommt, dann, oh Gottes Willen, muss ich erst einmal nachschlagen, was das überhaupt ist. Aber hey, wieder was Neues gelernt.
Also mit dieser Freude schließen wir heute den Podcast und wir freuen uns, wenn sich noch mehr Menschen selbstständig machen. Kommt gerne vorbei hier ins Grundwerk. Jeden Freitagmorgen haben wir ein Gründerfrühstück. Ab 9.30 Uhr stehen wir bei uns in der Küche und sprechen über Gutes und Schlechtes in unserer Gründerzeit und haben auch immer Mentoren dabei, die uns dann manchmal mit Rat und Tat, aber auch mit Fragen zur Seite stehen. Deshalb kommt gerne vorbei, lernt das Grundwerk kennen und ja, lernt auch die Community kennen. Dann könnt ihr euch auch mal mit Peter über Cybersecurity austauschen. Vielen Dank, Peter, dass du heute da warst.
Ich habe zu danken für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
Sehr schön. Und wir machen das Event zur Cybersecurity.
Da freue ich mich schon drauf.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Grundwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.